Thriller was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl.
Der Sportphysio Talk wird dir präsentiert von der Sportphysio Akademie, die neue Sportphysio Fortbildung aus Österreich. Fundiert auf Evidenz, geprägt von Erfahrung und getragen von Expertise für deinen Weg in die Sportphysiotherapie. Alle Infos unter www.sportphysio-fortbildung.at. Denn die Zukunft der Sportphysiotherapie beginnt mit dir. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talk Podcast. In der heutigen Episode möchte ich euch wieder mal einen konkreten Fall aus der sportphysiotherapeutischen Praxis vorstellen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Eishockeyspieler mit einer isolierten Ruptur des medialen Kollateralbandes, also das Innenband des Kniegelenks. Die Verletzung entstand während eines Spiels, typische Situation im Eishockey, Bremsbewegung am Eis, Gegenspieler ist dann seitlich durch den Check aufs Bein gefallen, Schlittschuh war eben am Eis sozusagen eingekantet fixiert und das Knie wurde dann einfach in leicht flektierter Position durchgedrückt. Quasi ein klassischer Valgus-Stressmechanismus. Solche Verletzungen können jetzt generell zu den häufigsten Bandverletzungen im Kniegelenk, gerade wenn es um Kontaktsport geht, und sind aber auch wieder ein super Beispiel dafür, wie eben ein wichtig strukturiertes Clinical Reasoning ist und eben auch eine phasengerechte Belastungsprogression in der Sportphysio, damit einfach auch der Einstieg in den, also der Return to Sport auch wieder bestmöglich gelingt. Wichtig dafür natürlich Anatomie und Funktion von diesem Innenband. Prinzipiell ist das, kann man eigentlich so unterscheiden, kein einzelnes Band, sondern eher so ein komplexerer Bandapparat mit mehreren Funktionen und Anteilen. Grundsätzlich aber unterscheidet man jetzt, wenn wir da uns darauf heute einigen, auf zwei Hauptkomponenten. Wir haben sozusagen ein oberflächlich liegendes, das superficial medial kollateral Ligament, kurz SMCL. Und dann eben das tiefer liegende, dieses Deep Medial Collateral Ligament, DMCL. Wie gesagt, sie befinden sich eben an der Innenseite des Knies, und das superficiale Band verläuft da auch vom medialen Femur, Epicondyl zur medialen Tibia und ist eigentlich jetzt primär der Stabilisator gegen diesen Valgusstress und verhindert eben, dass das Knie jetzt unter Belastung nach medial zum Beispiel aufklappt. Das tiefer liegende ist von der Anatomie anders. Es ist eben eng mit dem medialen Meniskus verbunden. Deshalb gibt es da eben auch eine Beteiligung des medialen Meniskusverletzung bei solchen Verletzungsmechanismen. Und es besteht eben so aus meniskofemoralen und meniskotibialen Anteilen und spielt da eine wichtige Rolle bei der rotatorischen Stabilität und auch bei der Führung des Gelenks, also weniger jetzt um diese Valguskomponente. Im MRT lassen sich diese beiden Strukturen aber gut differenzieren und diese Differenzierung ist ja dann einfach auch ja klinisch extrem relevant. Das bedeutet ja, dass eben die, also in unserem Fall, in dem Fall jetzt von dem Eishockeyspieler, dass diese primäre lineare Valgusstabilität eben beeinträchtigt war, aber die rotatorische Stabilität des Kniegelenks eigentlich strukturell erhalten blieb. Wie gesagt, das MRT hat da einfach einen isolierten Grad-2-Ruptur von diesem oberflächlichen Band bei vollständigen intakten tieferen Band und auch Meniskus gezeigt. Und ja, die Konstellation ist einfach prognostisch richtig gut, weil einfach diese rotatorische Stabilität strukturell auch erhalten bleibt. Wie gesagt, der Verletzungsmechanismus war eben typisch für so eine Innenbandverletzung im Eishockey. Klar, wer Olympia beobachtet hat, einer der besten Eishockeyspieler der Welt, Sidney Crosby, hat sich da auch im Spiel gegen die Tschechen vermutlich wahrscheinlich auch in die Richtung eine Verletzung zugefügt. Weiß man jetzt nicht, ob da eine Kreuzbandverletzung auch dabei war, aber es sieht sehr auch danach aus. Der war nur mehr flektiert, deshalb ist man sich da nicht so ganz sicher gewesen. Bei unserem Fall war das mehr in einer geringeren Beugewinkel. Es war so wahrscheinlich, ich kann sich nicht genau erinnern, aber es war wahrscheinlich so um die 20, 30 Grad beim Abbremsen. Also es war nicht voll durchgestreckt. Aber wie gesagt, durch den Gegnerkontakt kann sowas beim Eishockey dann auch sehr oft dazu führen, dass es dann eben zu dieser Überbelastung des oberflächlichen Band führt und eben zu einer Ruptur, zu einem Riss dieser Struktur. Weil, wie gesagt, eben dieses oberflächliche Band eben primäre passive Stabilisator gegen diesen Valgusstress und wird eben insbesondere bei einer übermäßigen Valgusbelastung, ich sage jetzt mal in leichter bis mittlerer Flexion, stark unter Spannung gesetzt. Das Tiefere, haben wir eh schon gesagt, hat eben mehr Kontrolle bei dieser rotatorischen Bewegung, insbesondere jetzt auch in der Außenrotation der Tibia. Und hat eben auch für gelenknahe Stabilisationsfunktion. Also wie gesagt, das oberflächliche primär gegen Valgus, wenn man es trennen so kann, aber natürlich, wenn man es auflistet, primär, wie gesagt, eher Valgusstress und das tiefere eher gegen Rotation und eben auch diese Stabilität des Meniskus. Die Arztvorgaben waren grundsätzlich konservative Therapie natürlich, frühfunktionell mobilisieren, Belastung eben nach Maßgabe der Beschwerden, Physio sofort, natürlich positiv, mit Fokus auf Beweglichkeit, Muskelaufbau, funktionelle Stabilität. Muskelaufbau muss man jetzt ein bisschen sagen, ich meine, der Junge war 2 Tage, nachdem es passiert ist, dann auch schon in der Praxis und hat da jetzt keine gravierende Atrophie oder so, ja, also die Muskulatur war noch immer da. Ich glaube, da geht es eher um diese, dass es auch erhalten bleibt und dass es einfach aktiv bleibt, das Ganze, trotz dieser Verletzung. Aber jetzt primär Muskelaufbau, natürlich, klar braucht man das, aber das war jetzt nicht das oberste Ziel da in der Reha, weil einfach keine Atrophie stattgefunden hat und der grundsätzlich eh muskulär richtig gut beieinander war. Das heißt, da lag der Fokus, wie gesagt, eher auf diese funktionelle Stabilität wieder zurückzubringen für das Band, also eine bandspezifische Reha, dass man da einfach das Band wieder stärkt und bestmöglich auch in seiner Wundheilung unterstützt. Arzt gab vor, eben Einstieg in 8 Wochen wieder ungefähr. Wie gesagt, grundsätzlich Grad 2 Ruptur vom Oberflächlichen ist eine klassische konservative Verletzung mit einem guten Heilungspotenzial. Warum? Weil die Heilung des medialen Kollateralbandes einfach einen strukturierten biologischen Prozess, kann man sagen, abläuft, also der maßgeblich aber durch mechanische Belastung beeinflusst wird und deshalb ist eben diese Ruhigstellung nicht der richtige Ansatz, sondern eben früh funktionell, aber das weiß man 2026 grundsätzlich eh schon, weil nach der Ruptur beginnt der Körper eben mit diesem Reparaturprozess, wo eben spezialisierte Zellen, so Fibroblasten, Myofibroblasten, neues Kollagen produzieren. Das Kollagen bildet die strukturelle Grundlage des heilen Bandes. In der frühen Phase ist das Gewebe meistens aber so ungeordnet und mechanisch weniger belastbar als vielleicht jetzt das ursprüngliche Band, einfach weil Kollagen Typ 3 mehr da ist zu Beginn und das erst mit der Zeit dann immer mehr von Kollagen Typ 1 auch übernommen wird, das Ganze. Dafür ist eben ganz wichtig diese frühfunktionelle Reha. Funktionell bedeutet jetzt aber nicht nur funktionelles Training in dem Sinn, sondern funktionell im Sinne von das, was das Band auch braucht, ihm diese mechanischen Reize auch zu geben, damit eben sozusagen dieses Kollagen Typ 3, was schneller gebildet wird. Das Kollagen Typ 1 kommt ja auch von Beginn an mit, aber es ist nicht so schnell in der Produktion wie das 3er. Und damit das Band dann aber wieder dreidimensional auch stabil ist, braucht es eben dieses Typ 1 Kollagen. Und wie gesagt, der entscheidende Faktor natürlich in diesem Umbau ist eben diese mechanische Belastung. Da redet man beim Band natürlich von Zug- und Druckreizen natürlich auch. Das heißt, Zugreize entstehen jetzt, wenn das Band unter Spannung gesetzt wird, bei stabilisierenden Bewegungen des Kniegelenks. Wichtiger Stimulus einfach für die strukturelle Anpassung. Das heißt, es werden diese Fibroblasten stimuliert, die eben die Produktion und jetzt diese Organisation von Kollagenfasern entlang dieser funktionellen Belastungslinie natürlich, das ist auch wichtig, diese strukturelle Stabilität und das und Belastbarkeit des Bandes auch wieder verbessert. Druckreize entstehen jetzt natürlich durch Gelenkskompression, Muskelaktivität. Man kann es auch manuell natürlich machen. Auch Zugreize kann man primär manuell auch machen. Das heißt aber im Endeffekt geht es eben um diese Integration des Bandgewebes einfach wieder in das Gesamtsystem des Kniegelenks sozusagen. Also der Prozess selber wird sozusagen als Mechanotransduktion bezeichnet. Wie gesagt, eben mechanische Reize werden da von den Zellen in biologische Signale sozusagen umgewandelt, die dann eben einen strukturellen Umbau und die Anpassung dieses Bandgewebes dann sozusagen auch steuern. Und gerade so eine progressive Belastungssteigerung nutzt eben diesen Mechanismus gezielt. Dadurch wird das kontrolliert, mechanisch, diese physiologischen Umbauprozesse werden unterstützt und die strukturelle Belastbarkeit wird einfach schrittweise auch wieder hergestellt. Also wie gesagt, merken, Bandgewebe heilt jetzt nicht ausschließlich nur durch Zeit, sondern eben durch progressive mechanische Belastung. Und das ist aber eben auch der häufige Grund, und das muss man jetzt mal sagen, bei der ersten Untersuchung möglicherweise, wenn du da, sage ich jetzt einmal, einen behandelten Arzt oder Ärztin hast und die sagt dann zu dir, Pechschema und 6 Wochen Schiene und dann können sie wieder alles machen, das ja, wird sich dann nicht ausgehen. Und wenn man dann erst 6 Wochen später startet mit der spezifischen Bandreha, nachdem man nur in einer Schiene war und die Pechregel angewandt hat, dann hast du wirklich ein Pech. Passiert 2026 immer noch, dass die Pechregel verordnet wird. Liest man auch noch immer in Magazinen, in Zeitungen von Fachleuten, die sagen, ja, Pechregel. Aber ja, dann wird es halt einfach länger dauern, die Verletzung auch. Und hingegen einfach bei einer frühen funktionellen Physio, aktiv, passiv, gerne auch physikalische Maßnahmen, ist der Einstieg einfach auch deutlich früher. Zug, wie gesagt, primärer Stimulus für die Anpassung. Druck unterstützt auch diese funktionelle Integration des Bandgewebes und eben diese Mechanotransduktion ist eben der zentrale Mechanismus, um die strukturelle Anpassung da auch zu erreichen und einfach auch zur richtigen Zeit die richtigen Schritte auch zu setzen. Wie gesagt, entscheidender Faktor für eben eine gute Prognose ist die Verletzung, ist auch die vaskuläre Versorgung des medialen Kollateralbandes. Also das ist ja grundsätzlich ein extraartikuläres Band mit einer sehr guten Blutversorgung. Es gibt schon Unterschiede in der Versorgung von der oberflächlichen und der tiefer liegenden Schicht, ja. Aber trotzdem sind sie beide, haben eine gute Versorgung. Anatomisch vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem beide sind sie gut versorgt. Und deshalb ist das einfach eine gute Voraussetzung für eine konservative Behandlung. Beim Außenband im Kniegelenk ist das natürlich wieder eine andere Sache, weil er natürlich nicht diese Verbindung zu der Kapsel auch so stark hat und deshalb ist es hier einfach im Innenband definitiv auch immer die konservative Reha, auch wenn es zu einer Ruptur des Oberflächenbandes zum Beispiel auch kommt. Das ist definitiv da ein ganz wichtiger Punkt auch für die Reha. Genau, und bevor es eben jetzt zur Therapie kommt, natürlich Anamnese, da eben, wie gesagt, noch einmal den Verletzungsmechanismus analysiert, so wie ich es eingangs auch beschrieben habe. Grundsätzlich waren sofort einsetzende Schmerzen da, eher so ein stechender Schmerz, aber jetzt nicht so ein starkes Instabilitätsgefühl. Von der Schmerzintensität hat er jetzt angegeben so 4 von 10, beim Fußballer wäre es wahrscheinlich 10 von 10, Scherz beiseite, aber natürlich Eishockeyspieler sind da ein bisschen anders im Nehmen. Belastbarkeit war Schmerz beim Draufsteigen und man hat schon gemerkt, Beugung und Streckung, ein bisschen schmerzhaft, wird ein bisschen vermieden, da ist das Gesicht ein bisschen verzogen worden. Inspektion war jetzt, Schwellung war leicht vorhanden an der Innenseite, das schon, Hinkmuster war natürlich zu erkennen. Bei der Palpation, es war schon ein lokaler Druckschmerz natürlich entlang des Innenbandes da. Der Valgus-Stresstest bei ungefähr 30 Grad war auch, hat natürlich diesen Schmerz ausgelöst. Habe jetzt natürlich nicht zu oft provoziert. Man muss es einfach auch, weil die Ergebnisse ja grundsätzlich schon vorlagen, muss man das Ganze jetzt auch nicht noch einmal wahnsinnig stressen. Also der wurde ganz, ganz behutsam durchgeführt, einfach nur zu sehen, okay, ist da Aufklappbarkeit da? Und die war wirklich schon, ich sage jetzt mal, leicht vorhanden, war sie definitiv. Schmerz, wie gesagt, da eben auch von 4 bis 6, so in die Richtung. Hab's eh jetzt gerade gesagt, MRT zeigt halt diese isolierte Ruptur des oberflächlichen Bandes. Das Tiefe war intakt, der mediale Meniskus war intakt, sonst alle anderen Strukturen auch intakt. Leichte Schwellung war zu sehen am Innenbandbereich. Und ja, diese Konstellation ist einfach prognostisch sehr günstig und keine Beteiligung von sekundären stabilisierenden Strukturen vorliegt. Also war quasi richtig, ja, klingt jetzt blöd, aber natürlich eine schön zu behandelnde Verletzung, weil einfach eine Wundheilung da ist. Es kann konservativ gemacht werden. Der Patient oder der Sportler war innerhalb von 2 Tagen da. Also das sind natürlich alles großartige Voraussetzungen für eine rein theoretisch erfolgreiche Reha auch. Ja. Die Therapie, da muss ich jetzt ein bisschen... Ja, Werbung in eigener Sache ist vielleicht das Falsche, aber der Fall eignet sich halt schon hervorragend und so ein bisschen dieses interne Konzept von der Sportphysioakademie, den Sportreha-Kompass so ein bisschen zu veranschaulichen. Der Sportreha-Kompass beschreibt so eine strukturierte Orientierung innerhalb einer sportphysiotherapeutischen Reha anhand von 3 zentralen Bereichen. Das ist einerseits der biologische Rahmen, also die strukturelle Heilung des Gewebes, Wundheilung, Physiologie. Dann die funktionelle Route, sozusagen die Wiederherstellung von eben Beweglichkeit, Kraft, Kontrolle, Stabilität des Kniegelenks. Und Punkt 3 ist dann sozusagen die sportliche Destination. Unser Ziel, also die spezifische Rückkehr auch zu sportartspezifischer Belastung. Und eben all diese 3 Ebenen soll ein Sportphysio mit all seinem weiteren Know-how aus unterschiedlichen anderen Konzepten und natürlich auch mit diesem Leadership, den du ja als Physio generell hast, diese Verletzung dann eben auch strukturiert behandeln und in der Reha sozusagen als das GPS fungiert, das sich eben an diesen Kompass ausrichtet. Das heißt, der Norden ist sozusagen unsere Biologie. Der Weg, der vorgegeben wird, ist quasi diese funktionelle Route. Und unser Ziel ist eben wieder diese sportliche Destination, eben der Rückkehr in die Sportart mit voller Leistungsfähigkeit. Im vorliegenden Fall war jetzt eben der biologische Rahmen eben diese isolierte Grad-2-Ruptur des oberflächlichen Bandes, das heißt Kenntnis der biologischen Heilungsphasen, Mechanotransduktion waren da die Grundlage. Funktionelle Route, also unser Weg, umfasst eben diese progressive Wiederherstellung dieser Valgusstabilität in allen Ebenen sozusagen und eben auch diese dynamische Belastbarkeit und die sportliche Destination. Natürlich war klar, sichere Rückkehr aufs Eis unter sportartspezifischer Belastungen, wettkampftauglich natürlich. Und genau, dieses Fallbeispiel zeigt jetzt eben, wie der Sportreha-Kompass eben hilft, jetzt eine Reha strukturiert, biologisch fundiert, Kriterien zeitorientiert und sportartspezifisch auch auszurichten, das Ganze.
Und warum erzähle ich das jetzt über diesen Sportreha-Kompass? Ich glaube, dass wir einfach in einer Multi-Optionsgesellschaft leben und gerade junge Physios, die einfach top motiviert sind und so viel Infos sich von woher holen, wo es nur geht und Wissen aufsaugen wollen und die dann, glaube ich, auch oft verwirrt sind, weil einfach so viele Meinungen kommen. Wenn du jetzt hergehst auf Instagram und gibst einen Vortrag Knieschmerz, dann bekommst du innerhalb von 3 Minuten 10 verschiedene Meinungen. Der eine sagt, nur exzentrisch arbeiten, die andere sagt, nur isometrisch, der andere sagt, ja, kein Beinstrecker. Und der vierte erklärt er vielleicht, dass sowieso das Nervensystem der Grund ist, warum der Knieschmerzen hat. Ja. Und ich glaube, dafür braucht's halt eine Struktur, weil du stehst dann da mit all den Infos und denkst so, okay, was mache ich jetzt für meinen Sportler? Na, mache ich einfach alles. Ja. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass du eine Orientierung hast, eine Struktur hast, wie du das einordnen kannst, dass du sagen kannst, hey, das passt für meinen Sportler oder das passt nicht für meinen Sportler. Diese Inputs, die da kommen, die sind ja, das ist ja gutes Infomaterial auf jeden Fall und jeder hat auf seine Weise natürlich auch recht. Deshalb ja, lass dich inspirieren auf sozialen Netzwerken, das mache ich auch, aber hab einen Plan, wie du das Ganze einordnest, ob das überhaupt passt für deinen Sportler in seiner Phase, in seiner Reha oder eben nicht. Und dafür braucht es eben so eine Orientierung in der Reha.
Und wie das dann jetzt ausgeschaut hat in dem Fall, das schauen wir uns jetzt an, wie die Therapie so gestaltet wurde. Deshalb Phase 1, jetzt so diese Akutphase, ich sage jetzt einmal so die ersten 5 bis 7 Tage, war natürlich so Schutzphase, Fokus auf Entzündungsreaktion, Schwellung, Reduzieren, Schmerztherapie, Aktivierung und natürlich Erhalt von Beweglichkeit. Das heißt, frühfunktionelle Aktivierung eben, um die strukturelle Heilung des Bandgewebes auch zu fördern. Das heißt, noch einmal, Ziele waren eben Entzündungskontrolle, weiterhin Erhalt, Aktivierung der Muskulatur, Erhalt der Bewegung. Was haben wir da alles gemacht? Das sind natürlich Ansätze von Game Ready. Wir haben es jetzt aber nicht auf 0 Grad runterkühlt, sondern eher moderate, ich sage jetzt mal so 8 bis 10 Grad, ging eher um die Kompression, die ich da wollte. Mobilisieren, Spannungskontrolle der Muskulatur, schmerzfreies Training in dem Bereich, so gut es ging, einfach um die Kollagenausrichtung zu unterstützen. Ganz manuell oder passiv wurde natürlich alles rausgeholt, was irgendwie zur Verfügung stand, jetzt von Ultraschall bis auch leichte fasziale Züge an dem Innenband entlang, um da einfach schon eine Ausrichtung von Beginn an zu machen. Natürlich dosiert mit nicht so viel Schmerz zu Beginn, aber so in Richtung FDM, myofasziale Techniken, Magnetfeld wurde angewandt, Elektrotherapie für die Muskulatur. Das waren zu Beginn einfach auch die Ideen, Hinweise natürlich auch natürlich, wie man ernährungstechnisch jetzt arbeiten kann in der nächsten Zeit. Das waren so jetzt einmal so die ersten 5 bis 7 Tage einfach, dass man da einfach eine gute Basis legt und jetzt nicht gleich alles überstürzt. Phase 2, eben dann dieser Belastungsaufbau, wie gesagt, dann ab der Woche 2 eben dann strukturelle Stabilisierung, progressive Belastungssteigerung, Wiederherstellung von der neuromuskulären Kontrolle. Das heißt einfach, um diese Kollagenorganisation entlang funktioneller Belastungslinien auch auszusetzen. Da eben dann angefangen mit Start mit kontrolliertem Training im Sinne jetzt von einer Beinpresse, auch mit Squats, vielleicht da eher Mini-Squats. Ja, wie gesagt, neuromuskuläre Kontrolle, einfach auch da war der Fokus dann drauf schon. Es waren jetzt noch nicht aber so diese seitlichen Bewegungen dabei und zu schnelle Bewegungen auf irgendeinem Bosu-Ball oder sowas. Das hätte jetzt da in der Phase noch keinen Sinn gemacht. Wir wissen, so Turnover ungefähr 21 Tage von dem Band. Das heißt, in der Zeit möchte ich da auch keinen zu hohen Reiz irgendwie setzen auf zu viel Instabilität, was den Untergrund betrifft, das kann man sich dann für später, wenn da schon ein guter Schutz von der ersten Kollagenstruktur auch da ist, so eben ab Woche 3 kann man das dann eben auch dann machen. Deshalb eben ab Woche 3 funktioneller Aufbau mit mehr dynamischen Bewegungen, Ausfallschritte, Step-Ups, Kopenhagen-Seitstütz, Progression, ganz wichtig in der Reha, Split-Squat, Beinstrecker auch. Es gibt im Endeffekt keine Grenzen hinsichtlich des Krafttrainings, Grenzen schon im Sinne der Beweglichkeit, natürlich wie tief man geht und in welchen Bereichen man sich bewegt, aber grundsätzlich kann man sich da aussuchen, weil, wie gesagt, durch den frühen Start war der Muskel eigentlich eben nicht atrophiert, also das Krafttraining selbst war jetzt nicht der große Faktor in der Reha, weil der Typ muskulär super beieinander war. Es ging eher um diese bandspezifische Belastbarkeit. Und das ist ja der springende Punkt in allen Rehas, in einer jeder Bandreha geht es darum, dass dieses Band wieder dynamisch wird in allen, belastbar wird in allen dynamischen Bewegungen. Und genau, das heißt eben diese Heilung, Stabilität entwickelt sich eben durch diese progressive Belastung in dem Bereich. Ja, das heißt, wie gesagt, ab
dieser Woche 3 war dann einfach schon ganz viel möglich. Der Schmerz war reduzierter, aber wir sind natürlich noch behutsam umgegangen mit diesen Seitbewegungen weiter. Das Band einfach gerade die erste große Turnover-Rate geschafft hat mit diesen 21 Tagen. Und da haben wir dann einfach mit der, es war der Startschuss, dass man dann auch mehr in eine seitliche Belastung auch gehen kann. Wie gesagt, dann eben so ab Woche 5 war dann einfach diese sportartspezifische Vorbereitung einfach für diesen sicheren Return to Sport. Das haben wir da halt dann gemacht. Das heißt, die progressive Belastungssteigerung ermöglicht uns ja dann einfach eine strukturelle und funktionelle Anpassung des Bandgewebes und ja, bereitet im Endeffekt das Kniegelenk dann bestens auf die Anforderungen im Eishockey vor. Das ist das, was uns sozusagen super oberste Priorität hat sozusagen. Das heißt, Ziele in dieser Phase 3, diesen sportartspezifischen Aufbau, war einfach diese laterale Stabilität oder mediale Stabilität, sportartspezifische Belastungen, das heißt mit Skaterjumps, am Slideboard, Bosu-Ball da jetzt gern, Side-Lunches, den Kopfmagen-Seitstütz über den langen Hebel, das heißt, es liegt fast nur mehr der Fuß auf, und da wirklich schauen, dass man dann volle Belastung auf das Band dann noch bringt. Return to Sport war dann ungefähr nach Woche 7 bis 8. Das Return to Sport ist natürlich jetzt nicht ausschließlich zeitbasierte Entscheidung natürlich, sondern wir haben halt eben mit diesen Return to Sport Kriterien, die ja heutzutage eh wahrscheinlich schon in jeder anwendet, auch gearbeitet. Das heißt, die volle Beweglichkeit hat da sein müssen. Die Schmerzen waren weg. Es war ausreichende Kraft da. Es war ausreichende Kontrolle über das Kniegelenk da. Es war die Stabilität da, die Beweglichkeit eben. Das heißt, diese Belastbarkeit war einfach da. Und bei deiner Return-to-Sport-Testung in der Praxis machst du dann natürlich Side-Hops, Square-Hops, Sprungtests generell, Rotationssprünge, seitliches Abstoppen, Landung im Valgusstress und eben auch vielleicht mit einer Ablenkung, so wie der Mechanismus der Verletzung auch war. Das heißt, ein Einbeinstand und dann mit zum Beispiel einem Gymnastikball gegen das Knie seitlich in den Valgusstress sozusagen rein, also drauf peppeln quasi, um da einfach schauen, ob das Ding auch hält unter Sprungbelastung, Landephase, Ablenkung und eben dieser Seitstütz über den langen Hebel, wo man einfach voll in den medialen Strukturen drinnen hängt und wenn möglich unter Ausschluss der Muskulatur, das heißt da wirklich kommunizieren, dass man wirklich versucht, Muskulatur locker zu lassen, aber voll im Band drinnen hängt. Das ist im Endeffekt so die Key Message davon. Am Eis selber war ich dann nicht dabei. Das hat er dann versucht, selber mit einem Assistant Coach sozusagen auch umzusetzen. Hat Vorgaben von mir bekommen, wie jetzt so ein T-Test, dass man den versucht umzusetzen mit Abbremsen. Und das hat dann im Endeffekt andere Linienfahrten von blauer Linie zur Mittellinie und so weiter und so fort, dass man da einfach unterschiedliche Szenarien macht, abstoppen und so weiter und so fort. Das heißt, da war dann ganz viel on ice sozusagen. Das habe ich leider nicht in der Praxis. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch auf der Straße kein Eis, dass wir das machen konnten. So musste ich das sozusagen abgeben. Aber die Jungs kennen sich da eh dann gut aus und können sich da eh gut einschätzen, was möglich ist oder nicht. Wie gesagt, isolierte Ruptur ist eine strukturell günstige Verletzung. Heilungspotenzial ist grundsätzlich exzellent. Entscheidend ist aber, wie gesagt, eine progressive, strukturierte Belastungssteigerung und eben die Wiederherstellung der funktionellen Stabilität des Bandes. Ich denke, in den meisten Fällen ist die Muskulatur, das Training der Muskulatur jetzt nicht so der Hauptfaktor, dass ich hypertrophieren muss, was das Zeug hält, sondern da wirklich Bandreha verstehen, funktionell das Band belasten, das Gelenk belasten, damit das einfach wieder im Gesamten funktioniert. Und da hat man, glaube ich, gute Prognose, dass der Einstieg in den Sport auch richtig gut funktioniert. Ja, das war im Endeffekt jetzt so die,
Das Fallbeispiel, also wie gesagt, wichtig, einfach immer sich alles genau hernehmen, was die Biologie betrifft. Ja, wenn ein MRT da ist, das natürlich integrieren in seine Diagnose, sportphysiotherapeutische Diagnose, Hypothese. Aber wie gesagt, die Fakten waren ja alle da. Es war ärztlicher Seite schon bestätigt. Das heißt, es war ein schöner Prozess, den man hier machen konnte mit einem motivierten Patienten, der einfach dreimal in der Woche dann noch da war und selbstständig dann auch seine Sachen gemacht hat. Gleich von Beginn an weg gute Optimierung für die Wundheilung auch da gewesen. Das heißt, es gab keine lange Ruhephasen sozusagen. Deshalb waren alle Sachen richtig, richtig, richtig gut vorhanden. Und ich glaube, dass das einfach ein ja, sehr, sehr schlagender Punkt sozusagen war, warum die Reha dann einfach auch so gut verlaufen ist, weil einfach diese Kette einfach super passt hat von Erstversorgung, kein Pechschema oder was auch immer angewandt, sondern gleich ein gutes Wording und Richtwert auch gesagt von der ärztlichen Seite, gleich Physio gestartet und viel Zeit investiert in die Reha und deshalb ist das auch super ausgegangen, dass er dann, glaube ich, so nach 8-9 Wochen auch wieder dann spielen konnte und auch jetzt noch immer spielt und da auch dann keine Probleme hatte. Das war die heutige Folge. Wie gesagt, werde jetzt in nächster Zeit öfters mal so ein paar so Fallbeispiele auch bringen, auch mit Kollegen und Kolleginnen, die unter anderem auch in der Sportphysioakademie dann unterrichten werden, dass man da so ein bisschen einen Einblick auf ihre Herangehensweise bei Verletzungen im Sport auch kennenlernt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, wünsche euch alles Gute, viel Spaß am Therapieren und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.